Herzlich willkommen bei
«Sichtbar Mächte», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 188 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Florian Bodoki.
Hallo zusammen.
Am Luca Fontana.
Hallo.
Und am Domagoj Belancic.
Hallo.
Und haben wir es eskalieren lassen letzte Woche, wo wir mal sturmfrei hatten, ohne mich.
Alles ist schief gelaufen.
Technik ist eskaliert.
Technik ist eskaliert.
Sehr gut. Die
Polizei ist gekommen.
Oder ist das ist kein Witz, das ist wirklich passiert. Ja. Die Polizei ist beim Flo vor der Tür gestanden.
Einfach deine Fehlleistung im Podcast. Nein, geht nicht, reden mal ins
so
Mikrofon rein.
Finde ich gut. Ja, nein, es ist meine Nachbarin. Sie sind dort nicht reingekommen, irgendwie ihren Sohn nicht gemeldet, dass sie nicht reagiert und so. Und dann ist unten die Haupttür zu gewesen und sie haben einfach überall gelitten, dass
okay.
Sie in den Block reinkommen. Ja.
Ich dachte, du redest zu laut und sie haben dann deine Bassstimme zur Wand brummt und dann haben sie gefunden, jetzt Leute über die Polizei an, wenn er nie Ruhe ist. Dann ist ein Podcast jede Woche. Aber ja, die Opfer
nehmen wir. Zum Teil sogar zwei, gell?
Eben. Die Opfer, die bringen wir natürlich für euch, für eure Zuhörer, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, diese Woche haben wir wieder ein paar lässige Sachen. Wir fangen an mit den News und reden über Amazon Prime, wo den Abonnenten unfreiwillig Werbung auf die Augen drückt, auch wenn die das gar nicht wollen. Über iMessage und Bing, die offenbar nicht relevant genug sind, dass sie da unter einem neuen EU-Gesetz müssen leiden. Und im Big Screen reden wir Madame Web, die offenbar gefangen ist in der 2000er Art von Superheldenfilmen. Und in der Spielecke haben wir das Piratenspiel Skull and Bones, das Remake, Remaster, wie auch immer, vom Mario vs. Donkey Kong und der Koop-Spass Helldivers 2. Und ja, fangen wir doch an mit unseren News.
News aus der Tech-Welt.
Die ewigen Preisaufschläge bei diesen Streamingdiensten, das ist auch alle Tage wieder. Und ja, aktuell ist es Amazon Prime, wobei es wird ja nicht unbedingt teurer, oder? Wie sie ja schön ihren E-Mails an die Kunden geschrieben haben, oder
Luca? Ja, genau. Also Amazon Prime Video...
Das ist gut! Das ist ein guter Freund. Amazon Crime, so nennen wir das jetzt.
Oh mein Gott, das scheint für die Outtakes an die. Fuck. Amazon Prime. Sorry. Wir sind wieder seriös. Amazon Prime Video führt Werbung ein und wird dafür verklagt. Und das sind ja eigentlich schöne News für uns Verbraucherinnen und Verbraucher. Und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, wie kommt das überhaupt zustande? Das Problem ist nämlich, Amazon krempelt das bisherige Standard-Abo um. Obwohl der Preis gleich bleibt, müssen jetzt Kundinnen und Kunden einfach regelmäßig Werbeunterbrechung in Kauf nehmen. Das betrifft aber noch nicht Schweizer Kundinnen und Kunden, sondern Kundschaft aus Ländern wie den USA, Großbritannien oder eben Deutschland. Und wer dort das Prime-Video-Angebot jetzt weiterhin ohne Werbung geniessen will, der muss halt einfach einen monatlichen Aufpreis von 2,99 € zahlen. Und das ist etwas anderes als das, was Netflix und Disney Plus bis jetzt mit ihren Werbeabos gemacht haben. Weil dort stimmt es zwar auch, man zahlt zwar schon mehr als vorher für werbefreie Filme und Serien, aber immerhin zahlt man dort auch weniger fürs Verschmerzen von Werbung. Und das ist jetzt ja bei Prime genau nicht der Fall. Standardabo kostet immer noch gleich viel, hat jetzt aber einfach zusätzlich Werbung. Und das sorgt zum Glück nicht nur bei Konsumentinnen und Konsumenten für rote Kopf, sondern eben auch bei der Verbraucherzentrale Bundesverband mit Sitz in Berlin. Die sehen nämlich einen Verstoß gegen das Verbraucherrecht und gegen das, wenn es gerichtlich vorgeht. Das hat das Handelsblatt vor ein paar Tagen berichtet. Der Punkt ist nämlich die irreführende Kommunikation von Amazon. In einem Anfang Jahr verschickten E-Mail haben sie der betroffenen Kundschaft geschrieben, eben, es kommt, die Werbung kommt, ihr müsst aber nichts machen, keine Sorge, euer Preis bleibt genau gleich wie vorher, ihr müsst nur etwas machen, wenn ihr die Werbung eben nicht wollt. Und zwar die Option mit dem Aufpreis für die 2,99 € anklicken. Und das geht nicht. Das ist das Verbrauchergesetz. Das sagt nämlich, hey, wenn du ungefragt jetzt plötzlich Werbung aufspielst in einem Standard-Abo, dann ist das eine wesentliche Vertragsänderung. Und für die brauchst du die ausdrückliche Zustimmung von der Kundschaft. Und davon steht im E-Mail ja nichts, beziehungsweise in dieser Kommunikation. Im Gegenteil, die sagt sogar, ihr müsst nichts machen, oder? Also, die Art von Kommunikation, die ist einfach irreführend und Amazon dürfte seine Prime-Video-Kundschaft nicht einfach so vor vollendete Tatsachen stellen und sagen, hey, pff, das kommt jetzt, das ist halt Missachtung von Verbraucherrecht. Der VZBV, oh Gott, VZBV, das ist eben die Verbraucherzentrale, die hat jetzt tatsächlich auch selber kommuniziert. Sie hat Amazon in Deutschland, also mit Amazon mit Sitz in Deutschland, nicht nur abgemahnt, sondern werden sie jetzt auch tatsächlich vor Gericht zerren und sie dort ja, verklagen. Übrigens auch in den USA droht Amazon für diese Praktika klagen. Das hat der Hollywood Reporter berichtet. Und auch dort redet man von Irreführung und von Verstößen gegen das Verbrauchergesetz. Und konkret heisst es vor allem, dass Amazon halt unrechtmäßig davon profitiert, Prime Video jahrelang als werbefrei beworben zu haben, weil das betrifft vor allem Kundinnen und Kunden, die jetzt zum Beispiel gerade im Dezember ein Jahresabo abgeschlossen haben.
Das habe ich mir gefragt. Also sogar bei einem Jahresabo bist du dann einfach mit Werbung stuck.
Nein, hey, da geht überhaupt nicht.
Da kannst du ja nichts daran ändern, vor allem so schnell, oder?
Genau, das ist der Punkt, oder? Du hast jetzt ein Jahresabo gemacht, im Meinen, du hast jetzt ein werbefreies Abo abgeschlossen und da kommt Amazon und sagt, nein, jetzt machen wir Werbung drauf, viel Spass. Und die sagen natürlich, hey, das geht nicht, das ist eben die wesentliche Vertragsänderung und für das braucht es einfach die ausdrückliche Zustimmung. Jetzt, wie gross sind die Chancen, dass die klagen, dass da etwas durchkommt? Hey, ich bin kein Rechtsexperte. Ich kann es euch leider nicht sagen. Und ich habe recherchiert, ich habe danach gesucht. Ich habe leider niemanden gefunden, der sich aufs Geäst rausgewagt hat, um eine Prognose abzugeben. Ich weiss darum leider schlichtweg nicht, wenn das eure Frage ist, wie sind die Chancen, ja, ob es durchkommt oder nicht. Die Argumentation, so wie wir sie jetzt besprochen haben, klingt jedenfalls absolut vernünftig und nicht irgendwie einfach an den Haaren herbeizogen. Andererseits, Amazon ist es. Amazon Crime ist jetzt werden wir noch verklagt für das, sorry.
Also es klingt doch relativ offensichtlich, also ich habe das Gefühl, das ist relativ offensichtlich, dass die mit dem nicht durchkommen. Weil das scheint jetzt schon, das ist ja ähnlich mit so, das sind ja wie so die Werbegesetze, weißt, dass du irgendwie im Schaufenster nicht darfst, irgendetwas für einen falschen Preis zu anbieten. Mhm. Die sind ja schon relativ grundlegende Sachen und das scheint es mir jetzt irgendwie auch, in dem Vertrag, wo niemand je durchgelesen hat vermutlich, der steht garantiert auch drin, der werbefreie Dienst. Also weißt du, irgendwie, es scheint mir da an, das ist garantiert ein Vertragsbruch.
Mir scheint es offensichtlich, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass ein Unternehmen wie Amazon einfach so naiv in so etwas reingeht. Ich meine, die haben Horden an Anwälten, die wahrscheinlich alles genau sich überlegt haben, ob man, wie weit das man gehen kann und so. Ich weiß nicht, ob sie irgendetwas nur in der Hinterhand haben, irgendetwas in den AGBs, das niemand gelesen hat oder was, keine Ahnung. Aber das ist irgendwie so, das wäre recht ein bolder Move, wenn einfach, ja. so, sie wissen, dass sie es nicht dürfen machen und machen es trotzdem und mal schauen, was rauskommt.
Aber es gibt ja gleich ab und zu, kennt ihr Case auf die Schnöre, weißt du, eigentlich Unity und so, wo die einen komischen, die haben es ja gerade auch gezeigt, wieder alles müssen zurückrudern, nachdem sie komische Änderungen in einen Bezahl. Also
die aber nicht potenziell gegen das Gesetz verstoßen.
Nein, ich weiss, aber ich habe einfach das Gefühl, egal was der jetzt der Grund ist, entweder ist dann einfach der Aufschrei von den Leuten so gross, weil, also klar, die gewissen Änderungen auch bei Netflix und so haben ja schon gezeigt, dass es offenbar erfolgreich ist, die Abo-Modell mit Werbung, dass das noch viele machen und easy finden, dann schauen sie halt wieder die Kack-Werbung. Mhm. Aber eben, die zahlen weniger. Darum, genau. Und die machen es bewusst. Das ist schon noch etwas anderes, habe ich das Gefühl, als eben jetzt zahlst eh schon den Preis. Klar, die meisten haben wir ja gerade auch gesagt, in Deutschland gibt es ja offenbar mehr Prime-User wie Netflix, aber eben dort sind natürlich, du bist dort dabei, sobald du ein Prime-Abo hast und du hast das vielleicht einfach für einen schnelleren Postversand. Mhm. Aber ich glaube, vielleicht sind die nicht so sensibel auf das, aber ich habe gleich das Gefühl, das ist einfach,
vor allem ist einfach ein Saftladen. Sind sie auf jeden Fall. Also Preissensibilität, also, ich will jetzt kein Klischee bemühen, aber Preissensibilität ist in Deutschland, glaube ich, schon recht gross.
Schnäppchenjäger ist ein Kompliment.
Hey, und die Werbung an sich, wie muss man sich die vorstellen? Sind es eigentlich Pre-Rolls, die kommen, bevor das die Serie startet, oder während der Serie, am Ende der Serie, überall?
Hey, ich habe Jan gefragt, der eben in Deutschland hockt und auch schon ein-, zweimal reingelaufen ist. Also er hat gesagt, eben, es kommt zwischendurch mal eine Werbung oder so. Was Amazon, wie alle anderen Streaming-Anbieter bis jetzt gesagt haben, ist der Standardsatz, hey, wir machen signifikant weniger Werbung als Privatfernsehen oder als linearen Fernsehen.
Das
bedeutet alles und nichts. Es ist Stand heute. Also wir wissen alle, es wird immer mehr und mehr und mehr werden, weil das ist das Ziel, oder? Irgendwann mal wieder dort zurückzukommen, wo wir vorher waren, mit Werbung, auch im Streaming. Aber
Ja,
so hat also sie auch mal angefangen bei YouTube, oder? Mit so einer skippable Ad und mittlerweile ist es die Hölle. Also,
genau.
Vor allem hat das Gefühl, man kommt weg von dem, indem man es zahlt. Und jetzt haben sie halt einfach irgendwie gemerkt, ja, ja nein, wir verdienen halt eben gleich mehr, wenn wir immer so verdammte Werbung machen.
Die Leute zahlen eben auch für Werbung, haben sie gemerkt, oder? Sie sind also, Netflix hat halt herausgefunden, hey, die Leute zahlen, wir können die Leute locken, ein Werbeabo zu machen, indem wir ihnen sagen, du zahlst dafür weniger als ein Standardabo. Gleichzeitig nehmen sie aber so viel Geld über die geschaltete Werbung ein, dass sie unter dem Strich mehr Geld an einem Werbeabo verdienen als an einem Standardabo. Und das ist, ich sage mal, der Punkt von dem ganzen Werbeabo. Und das wird dann immer mehr und mehr auf die Spitze treiben, weil, hey, wenn es jetzt schon profitabler ist, wie viel profitabler wird es noch, wenn noch mehr Werbung aufgespielt wird? Darum, das ist natürlich, ja, irgendwie, mir aus unserer Sicht ist es natürlich so, hey, ich habe heute ein Abo und morgen könnte ich ein Abo haben, das weniger kostet. Okay, dann nehme ich jetzt ein bisschen Werbung in Kauf, das verkrafte ich noch. Dafür habe ich weniger gezahlt. Du hast das Gefühl, du hast gewonnen. Aber eben, auf lange Sicht wird es sich natürlich nicht lohnen. Irgendwann einmal kommt es wieder, der Moment. Aber weil es nur so schleichend ist, merkst du nicht, wie bei YouTube, merkst du nicht, dass du immer mehr und mehr und mehr und mehr Werbung bist, bis du am Schluss wieder verloren hast. Aber das ist der Lauf der Dinge.
Ja, ich glaube auch, also ich glaube, sie probieren es einfach auszureizen und auszureizen und auszureizen und sie können dann immer noch, wenn sie merken, okay, jetzt haben wir es wirklich übertrieben, krebsen sie wieder zurück, oder? So nach dem Prinzip lieber um Entschuldigung als um Erlaubnis bitten.
Hey, so ist es genau, oder? Einfach mal probieren. Hey, wirklich, das sind so unsympathisch, all die grossen Firmen, das ist so krass, Mann.
Hey, Phil, hast du von den Gerüchten gelesen, dass es im Xbox Game Pass, dass es dort auch Werbeabo soll geben in Zukunft?
Habe ich gelesen, ja.
Ich glaube, über das habe ich sogar geschrieben.
Also kann sein, ja, das, die Gerüchte gibt es schon ein bisschen. Ja, da bin ich auch gespannt, wie das umgesetzt wird und ob das akzeptiert wird. Weil Gamer sind ja nochmal irgendwie andere Zielgruppe als Serien-Junkies. Ich weiss nicht, und vor allem, wie du es dort implementierst, das ist nochmal wie komplett etwas anderes. Aber eben, im Gaming-Bereich und das Thema. Gerüchteweise.
Vor allem dort, das ist auch so etwas, wo man schon so, vor vielen Jahren hat es schon so Gerüchte gegeben, dass in den Games innen Werbung geben. Und ich meine, es gibt es vermutlich jetzt schon in Form solcher Product Placement. Das gibt es vermutlich schon.
Ich glaube schon. Also in FIFA bzw. EAFC, die Werbeband, ich muss gerade mal überlegen. Also vielleicht noch nicht so gerade derer Konsumsachen, aber so EA-Projekte und so.
Genau. Aber ich meine jetzt mehr wirklich so, dass du es wirklich würdest auch so wahrnehmen, weißt du, weil es irgendwie. Gut, wenn du es geschickt machst, fällt es natürlich nicht so auf. Aber jetzt
meinst du wieder Monster Energy Drink in Death Stranding?
Genau, dort wiederum fällt es. Ja, eben. So fällt es zum Beispiel auf, wenn die einfach überall rumstehen. Ja, eben, nein, es geht schon. Aber ja, sie könnten dir ja noch irgendwie in der Ladefeister Werbung anzeigen, weißt
du? Stimmt, oder echt Pop-Ups, die du dann musst wegklicken.
Das muss ich rausschneiden. Darf mir keine Idee dann das nicht geben. Ja, gut. Ja, mal schauen, ob es dann auch in die Schweiz kommt und wie denn das mit den Klagen weitergeht.
Ja.
Nein, in der Schweiz ist das. Ich glaube, in der Schweiz ist so Amazon Prime ist derartig. Also, es ist ein Nischenprodukt, oder?
Hey, keine Ahnung, was da der Marktanteil ist. Ich kenne schon einige, was haben. Also.
Ja, aber weißt du warum? Weil sie so stinkbillig ist, zumindest lang gesehen. Also, wo die in der Schweiz auf den Markt gekommen sind, hast du das irgendwie für 6 Stutz im Monat bekommen, nachher für 9 und so. Das ist einfach, ich glaube,
ja, jetzt ist es im Moment bei 9,99.
Eben, das ist immer noch signifikant weniger als irgendwie Netflix. Oder?
Aber ja, man weiß, was es kostet.
Ja, das stimmt. Gut, komm, dann gehen wir eins weiter. Und zwar geht es um iMessage und Bing und die EU. Dort hat man eigentlich das Gefühl gehabt, dass möglicherweise jetzt sich das Ganze öffnet und wir alle können miteinander kommunizieren. WhatsApp mit iMessage, Hund mit Katzen. Und, aber es wird jetzt wohl doch nicht so, oder?
Ja, etwas ganz Wichtiges, was ich vergessen habe, ist, Edge entgeht dem auch. Also, wir haben ja schon letzte Woche über den Digital Markets Act geschwätzt. Das ist die Regulatorien, die die EU aufgestellt hat, damit die grossen, so die, im Moment sind es die Big Six, die grossen Tech-Firmen einfach nicht allzu mächtige Position auf dem Markt haben und mit den Kunden machen können, was sie wollen und vor allem auch mit ihren Konkurrenten. Und dort gibt es eben die sogenannten Kerndienste, die zentralen Plattformdienste, wo zu gewissen Sachen gezwungen werden, also zu gewissen, dazu genötigt werden, gewisse Regulatorien zu befolgen. Zum Beispiel WhatsApp muss jetzt interoperabel sein. Wer den Podcast letzte Woche gelost hat, weiss, das bedeutet, dass
du theoretisch über WhatsApp musst mit Signal-User können kommunizieren, wenn Signal das selber auch will als Anbieter und umgekehrt, das ist interoperabel, weil WhatsApp so eine hohe Marktmacht hat. Und Apple hat in der Vergangenheit schon ein paar Mal gesagt, wir wollen iMessage nicht auftun, wir wollen auch nicht, dass Android, dass man da mit Android-Message-Apps so kann kommunizieren, außer natürlich über SMS, klassische SMS, was halt mega veraltet ist und niemand mehr benutzt eigentlich. Und Apple hat dann auch, was sie dann gemerkt haben, oh, jetzt kommt der Digital Markets Act und da haben wir ein bisschen Panik davor, haben sie den RCSI geführt oder der Chat-Standard, damit denn das dereinst trotzdem möglich ist über das Datennetz, nur damit sie iMessage nicht mehr interoperabel gestalten.
Und also was heißt das ja. RCS? Nochmal, sorry, das ist
mir jetzt gerade. Oh Gott, jetzt
ist einfach der Nachfolger vom SMS.
Das ist der Nachfolger vom SMS übers Datennetz, oder? Und plattformübergreifend.
Aha, okay. Also es ist nicht etwas, wo iMessage interoperabel macht, sondern das ist einfach nochmal wie etwas separat.
Ja, es ist eigentlich nur ein Protokoll. Es ist ein anderes Protokoll.
Aber weißt du, du kannst zum Beispiel, wenn du mit dem iPhone schreibst, erstens gibt es viel mehr technische Möglichkeiten. Weißt du, zum Beispiel schickst keine Bilder mehr über MMS und so Kack, die mega klein sind.
Genau.
Du kannst dann eben auch es ermöglicht die Sachen, dass du siehst, wenn jemand schreibt und dass du kannst, Nachrichten liken und so. Weißt du, also die ganzen technischen Sachen. SMS ist sehr limitiert und RCS ist sicherer und bietet mir Sachen.
Ja. Und wesentlich ist, SMS geht halt über das Telefonnetz, oder? Und RCS geht über das Datennetz, wie heutzutage sonst auch alles über das Datennetz geht. Das ist eigentlich der wesentliche Punkt auch. Genau. Aber Apple hat halt wirklich wollen verhindern, dass sie iMessage interoperabel machen müssen, sodass du quasi kannst WhatsApps eigentlich empfangen auf iMessage und so weiter.
Sie sagen sicher, das ist Sicherheitsgründe, oder?
Natürlich.
Ja, sie sagen aus Sicherheitsgründen, ganz klar. Und das ist, ob das jetzt direkt mit RCS zusammenhängt, weiß man nicht, wird man nie erfahren, aber die EU-Kommission, die für den Digital Markets Act verantwortlich ist, hat jetzt beschlossen, iMessage ist kein zentraler Plattformdienst, kann nicht als solche kategorisiert werden und darum müssen sie die Pflichten, die Transparenz- und Interoperabilitätspflichten nicht einhalten. Und Apple ist wahrscheinlich sehr froh über das.
Es ist schon geil. Einerseits heisst es ja, weißt du, so auf den Kopf tätscheln, die sind halt einfach nicht so wichtig.
Genau, also das wird natürlich offiziell nicht so kommuniziert, aber das ist es effektiv. Also du hast zwar die quantitativen Voraussetzungen, einen zentralen Plattformdienst zu werden, hat iMessage quasi, weil sie hat jede, die ein iPhone hat, ist ja quasi iMessage-Nutzer. Aber es ist einfach, es spielt eine dermassen untergeordnete Rolle in Europa.
Aber in Amerika ist ja iMessage schon der Kult und dort ist eine Diskussion absolut mit Green Bubble und Blue Bubble und so. Es ist
ganz dort, genau. Aber dort gilt natürlich der Digital Markets Act nicht.
Der gilt ja
nur in der Europäischen Union. Genau. Und genau da oben, es ist einfach irrelevant. Das ist natürlich wird nicht offiziell so kommuniziert, aber das ist es eigentlich. Und das Gleiche gilt für Bing, Suchmaschine von Microsoft, oder? Weil Google ist ein zentraler Plattformdienst, also Search Engine von Google. Und auch Edge, also Microsoft Edge, weil während Safari und Chrome als Kernplattform gelten, der Kernservice gelten und die Pflichten müssen einhalten, heisst es bei Edge so, nö, musst nicht. Ist gleich.
Auch noch nicht wichtig. Ist das ist ein endgültiges Urteil oder kann das irgendwann mal, falls Apple oder falls iMessage und Co. doch noch relevant genug würden, wieder nachträglich angepasst werden?
Kann angepasst werden.
Also ist irgendwie wie Apple so,
steigt, ja.
Wir wollen zwar mehr, aber eigentlich wollen wir auch lieber nicht mehr.
Ja, bei der EU wird sich das nie mehr ändern. Das ist, da weißt du, wie es ist, wenn dich mal etwas festgelegt hast, dann ändert es nicht. Ich meine, eben, wie viel
haben doch, also das, doch, also das kann sich schon ändern.
Nein, weißt du, ich meine, die Leute, das Verhalten.
Ja. Aha, so ja. Nein.
Das Nutzerverhalten, so.
Das Nutzerverhalten ist also halt, ja. Das hat man ja gesehen vor ein paar Jahren. Eben. Wo du das AGB-Gate siehst bei WhatsApp, oder? Und dann hast du einen mega Ansturm auf Signal und einen mega Ansturm auf Threema. Und ich kenne, also bei mir praktisch alle, außer irgendwie, keine Ahnung, weißt du, so, meine Eltern oder so, wo du eh schon froh bist, dass sie kein SMS mehr verschicken, so, die sind dann bei WhatsApp lieb, aber quasi alle Kollegen haben gefunden, ja, Signal, ja, Dreamer und ja, meine Daten und so. Und heute kenne ich, weiß nicht, so ein halb Dutzend Leute vielleicht, gut gerechnet, die tatsächlich dann konsequent sagen, nein, auch heute benutze ich noch kein WhatsApp. Also, ja.
Gerade neue Kollegen suchen.
die sicher. Ja.
Genau. Ja, nein, das ist schon spannend. Ja, bei Edge bin ich, nimmt mich Wunder, weil bei Bing hat man schon das Gefühl, es wächst einfach wirklich irgendwie nicht. Aber Edge, wo es da wirklich Microsoft mit allen Mitteln wieder versucht, den einfach irgendwie, dort dann automatisieren wir es, dass du im Outlook den musst brauchen und im Teams musst du ihn brauchen. Und
ja, wirklich, im Teams, sie sagen, das sei ein Bug, aber ich behaupte immer noch, das ist kein. Jedes Mal, wenn ich Teams neu starte, ist wieder Edge als Standardbrowser eingestellt. Ja, ich bringe es nicht mehr weg.
Also das ist auch, was mich auch, ich weiß jetzt nicht genau, wie dort der neueste Stand ist, das hat auch mit dem Digital Markets Act nur am Rand zu tun, aber es hat einmal geheissen, Microsoft darf Teams nicht mehr im Bundle mit Office anbieten, weil sie durch das einfach so einen grossen Marktvorteil haben, oder kein Mensch benutzt mehr irgendetwas anderes als Teams. Slack ist total verschwunden, was hat es noch gegeben? Zoom und schieß mich tot, wie sie alle heißen, ist alles weg, weil die Firmen gemerkt haben, okay, Microsoft Office haben wir ja sowieso. Ich meine, jede Viertelbude hat Office und dann bekommst du Teams gratis dazu. Also, wieso sollte ich noch für eine zusätzliche Software Geld ausgeben? Und darum hat's ist einmal zur Diskussion gestanden, ob Microsoft kann gezwungen werden, das zu entkoppeln. Voneinander. Aber dort weiss ich nicht, wie der aktuellste Stand ist, muss ich ehrlicherweise sagen.
Es ist ja. Das ist immer so ein vergeblicher Kampf irgendwie. Aber ich finde immer super, machen sie es. Aber wir müssen das irgendwie viel gröber angehen, das Ganze, oder, mit diesen Unternehmen, weil die einfach zu viel Macht. Die können das einfach immer irgendwie ausnutzen und umgehen. Ja, gut, komm. Wir umgehen das auch und wir gehen weiter in Big Screen, wo wir über Madame Web reden. Play the part tones.
Film und Serien auf dem Big Screen.
Ja, da haben sie wieder mal irgendeinen Film ausgraben oder irgendeine Comic-Heldin, wo noch niemand etwas davon gehört hat, außer die Comic-Nerds, nehme ich an, weil ich habe noch nie von der gehört.
Das war gerade meine Frage, mit dieser Frage wollte ich einsteigen. Kennt ihr Madame Web aus den Marvel Comics?
Nein.
Nope.
Gar nicht.
Hätte ich mit dem Spider-Man zu tun?
Ja.
Das schon, hä?
Unter anderem schon, ja. Okay. Sehr dort verbunden. Also, Madame Web in den Comics, das ist, ich fange mal das Review so an, sie ist dort eine alte, mystische Seherin, sozusagen eine Wahrsagerin mit außergewöhnlichen kognitiven Fähigkeiten, die aber gelähmt ist und auch das Augenlicht verloren hat wegen einer schweren Form von Muskeldystrophie. Und seitdem ist sie quasi an ihrem sogenannten Web-Stuhl gefesselt. Das haltet sie so in einer Art schwebenden, aber lebenserhaltenden Zustand. Und der Stuhl, der sieht halt auch ein bisschen so aus wie ein Spinnennetz mit sie im Zentrum davon. Und das hat halt schon ein bisschen so einen coolen und dystopischen Look, oder? Hat so einen schönen Comicbuch-Look. Und das trägt auch ein bisschen so zu dem Bild bei, dass sie quasi der Knotenpunkt von vielen möglichen zukünftigen Ereignissen ist und sie immer dann in Erscheinung tritt, wenn etwas Furchtbares kurz bevorsteht, wo muss behindert werden. Und tatsächlich fungiert sie in den Comics oft, sie halt als alte Dame, als Beraterin und Mentorin für Superheldinnen und Superhelden, vor allem für den Spider-Man in den Comics oft. Und obwohl sie eben dort eigentlich immer einerseits eine Hilfe ist, sind ihre wahre Motive dann eben doch immer ein bisschen so zwielichtig und selten ganz durchschaubar, weil sie ist halt die Einzige, die wirklich die Zukunft sieht und weiss, wie man sie könnte verhindern. Und man weiss nie so genau, was ist ihr Plan, weil die Zukunft will sie genau herbeiführen. Und das macht sie als Charakter halt so spannend. Und die Filmversion, die hat praktisch nichts mit dem zu tun. Es ist wirklich einfach nur der Name. In der Filmversion ist Madame Web, die eigentlich Cassandra Web mit zwei Bs heisst. Sie ist dort ihren 30er, bricht gerne Regeln, ist sozial ungeschickt und mag Menschen im Allgemeinen nicht so wirklich, weil sie ist noch so unverarbeitetes Mutter-Tochter-Trauma hat seit ihrer Geburt. Und ja, dann wird sie sich halt doch irgendwann mal ins Leben, ihr eigenes Leben riskieren, das Schicksal von drei jungen Mädchen einmischen. Warum? Weil es sonst kein Film gäbe. Darum.
Freue mich schon auf das Pitch-Meeting von dem her.
Oh ja. Und das ist eben dass das so wäre, würde sein. Das war eben schon vom ersten Trailer an klar gewesen. Und ich hatte darum wirklich auch von Anfang an Mühe, mich auf den Film einzulassen, weil das so weit entfernt vom Source Material ist. Und das spielt
also,
auch ein bisschen.
Aber der ist so ein bisschen wie, also ist es wie eine Origin-Story in dem Fall von ihr, oder?
Es will eine Origin-Story okay, sein. Es versucht eine zu sein. Und das ist meine Vorgenommenheit, dass ich schon von Anfang an mit dem Film nicht viel anfangen konnte. Ist vielleicht ein bisschen unfair, aber eben, ich habe schon ganz viele andere internationale Bewertungen gesehen. Und ich bin beruhigt, dass ich bei weitem nicht der Einzige bin, der den Film verrissen hat in seiner Review, übrigens auf Digitec und Galaxus nachzulesen. Darum, ja. Mal ein bisschen ungewöhnlicher Anfang. Kommen wir zum Review selber. Der Film, der läuft jetzt im Kino seit dem 14. Februar, geht 117 Minuten und ist von der S.J. Clarkson inszeniert worden. Also sie hat dort Regie geführt. Sie hat unter anderem bei einzelnen Episoden von The Defenders und Jessica Jones Regie geführt. Das sind auch Marvel-Serien auf Netflix. Auf Netflix.
Ja.
Und die Hauptdarstellerin, die Madame Webb oder Cassandra Webb spielt, ist eben Dakota Johnson und sie kennt man vor allem aus 50 Shades of Grey. Und um was geht es im Film? Nochmal kurz, sie ist dort keine gewöhnliche Rettungssanitäterin, wie sie ihr Leben lang gemeint hat, weil nach ihrer Nahtoderfahrung fängt sie an, Bruchstück von der Zukunft zu sehen. In dieser Zukunft hat sie einen Mann, schwarzes Anzugsgesicht, hinter einer düsteren Maske versteckt. Und
der Darth Vader.
Nein, nicht der Darth Vader. Darth Spider-Man, könnte man sozusagen sagen. Und in dieser Vision hat es auch drei junge Mädchen, die eben den Mann umbringen will. Und woher jetzt die Cassandra Webb plötzlich ihre Kräfte bekommen hat, wieso und wieso sie ausgerechnet die Zukunft von all diesen Leuten sieht, das ist alles unklar. Aber klar ist nur, dass im Netz von diesen unmöglichen oder von diesen unendlichen Möglichkeiten ein Muster sich einfach abzeichnet tut, dass sie mit all denen irgendwie verknüpft ist. Und so spannend die Prämisse auch tönt, eben wie gesagt, Madame Webb ist es. Desaster, weil das total Desaster. Es fällt komplett durch, hat keine Logik, keine Story, keine Figurenzeichnung. Je länger man darüber nachdenkt, desto mehr wird sein bewusst angefangen beim Bösewicht. Seine Motive sind halt, ja, er will Superkräfte von Spinnen aus dem Amazonas haben. Die sind, für die würde er halt über Leichen gehen, weil er ist halt böse. Und am Anfang des Films ist er eben der Bodyguard von der Cassandra, ihrer Mutter, die eine Forscherin ist, die eben die Spinnen im Amazonas erforschen geht. Und das ist eigentlich noch so weit in Ordnung. Aber dann macht man einen Timejump und plötzlich ist der Bodyguard stinkreich, verführt Frauen in der Love Suite über den Dächern von Manhattan und er hat plötzlich genug Reichtum und Einfluss, um sich das gleiche Überwachungssystem, Equipment zu kaufen von der NSA, von der fucking NSA. Und es ist ein rechter Karriereaufstieg für einen Bodyguard, finde ich. Und der Film verschwendet keine Sekunde, damit mir irgendwie zu klären, wie das jetzt zustande gekommen ist. Aber er hat jetzt auch noch eine Tech-Whisperer eingestellt, die einfach die ganze Zeit in seiner Wohnung hockt, wo eben auch das NSA-Überwachungssystem installiert ist. Und sie bedient es. Und er sagt ihr so, hey, ich zahle dir ein Vermögen dafür, dass du mir drei junge Mädchen auftreibst, wo ich dann umbringen kann. Und sie so, ja, ey.
Gehört zum Job.
Part of the Job. Es hat einfach alles irgendwie so das geistige Niveau von meiner Grundschule aufsetzt und irgendwie immer, wenn der Bösewicht einfach irgendeinen Text im Film hat, dann ist das einfach nur Exposition, wo mir erklärt, was er gerade macht, warum er es macht. Aber der Film zeigt mir nicht, warum er überhaupt die Spinnenkraft will, warum er überhaupt Reichtum und Macht will und was sein Endgame ist. Er macht das einfach, weil er ist böse und ist damit für mich Generic Villain Nummer 4329, der einfach böse Sachen macht, damit wir einen Film haben. So. Aber das viel ironischere an dieser ganzen Shitshow ist eigentlich, dass ich mich trotzdem im Film auf seiner Seite stelle, weil die drei junge Scheissgören, die Cassandra Webb in ihrer Vision sieht, die muss etwa während zwei Drittel von dem Film vor ihm verteidigen. Und die werden von Sydney Sweeney, Celeste O'Connor und Isabella Merced gespielt. Die kennt man offenbar auch noch von irgendwoher. Aber ist mir völlig egal, weil gespielt ist auch eine total Übertreibung. Ihre Charaktere sind selten mehr als Gen-Z-Klischees, obwohl der Film im Jahr 2003 spielt. Die eine ist eine Rebellin, die andere ist die Schlaue und die dritte ist natürlich die unglaublich hübsche Frau, die aber sozial unbeholfen ist, weil sie eine Brille hat.
Okay, du die Brille abziehen und dann ihre Haare locker und dann umschwingen.
Ja, wirklich, genau so. Und ihre einzige Funktion im Film ist, Cassandra so schwer wie möglich zu machen, sie zu beschützen und mir meine Nerven zu rauben mit Erfolg, weil mein Gott, hey, ich habe mich selten mehr über unerträgliche Teenager geärgert als in dem Film. Jedes Mal, wenn einer von diesen wirklich unausstehlichen Zicken ihres klugscheißerischen Maul aufgerissen hat, irgendeinen dummen Witz machen, einen ungefragten Kommentar, die idiotische Idee vor sich zu gehen, ich hätte am liebsten laut geschrien in dem Kino und ich habe wirklich oft gedacht, hey, bitte Bösewicht, erlöse mich von dem Leid. Nimm's mir weg. Und hey, unglaublich. Und ich habe noch nicht mal von der Kameraarbeit geredet. Die ist wirklich so wild, dass sogar der Jason Bourne, ihm würde sogar schlecht werden. Ich meine, wir kennen den Begriff Shaky Cam, oder? Also, das ist ja bei den Bourne-Filmen so berühmt, dass man quasi bei der Action-Szene die Kamera extra fest schüttelt, damit man sich als Zuschauerin oder Zuschauer noch mehr mit im Geschehen fühlt. Hey, die Regisseurin, die hat bei Madame Web nochmal ein neues Element entdeckt neben dem Schütteln, nämlich das Innen- und Rauszoomen.
Oh, geil.
Also, geil. Es schüttelt nicht nur die ganze Zeit, sondern es zoomt auch innen, raus, innen, raus, innen, raus. Und ich, wirklich, es fängt schon sehr früh im Film so an und ich gucke nur dort im Saal so, hey, das ist nicht euer Ernst. Also, das bleibt jetzt aber nicht so, oder?
Das geht das jetzt nicht so. Das ist bei diesen MTV-Sachen
in den 90er-Jahren. Das war
ganz geil im Fall. Weißt du, in allen Videos hat man so gemacht.
Es ist, hey, ich könnte noch ganz lange über den Film erzählen und ich glaube, ich komme lieber langsam einfach mal zu einem Punkt und ich bin wirklich selten eigentlich so deutlich in einer Filmkritik und das wirklich aus Respekt vor allen Beteiligten, weil es steht ja niemand am Morgen auf und findet, hey, heute will ich einen schlechten Film machen. Es sind ja eigentlich hunderte von Menschen haben ihr Herzblut in Madame Web gesteckt, sie haben Überstunden gemacht, sie haben sich vielleicht sogar unterbezahlt für ein Projekt eingesetzt, wo sie wirklich denken, hey, das ist cool, das kommt gut, das machen wir super. Und ich rede jetzt nicht von den Studio-Executives mit den Dollarzeichen vor den Augen, sondern wirklich von den Menschen, die hinter dem Projekt stecken. Und für die tut es mir sehr leid, dass ich so über ihren Film muss herziehen muss. Aber ich muss mich andererseits auch irgendwo fragen, hey, hat das, wie ist es gekommen, dass das Drehbuch, der Schnitt oder der Fertigfilm an so viele Zweigstellen in dem Studio durchgewunken wurde ist und niemand einfach mal gefunden hat, hey, Leute, meinen wir das ernst? Also ziehen wir das jetzt wirklich durch? Ist das so unser Film? Und naja, darum, ich sage einfach wirklich kurz, knapp und schmerzhaft, Morbius ist der bessere Film.
Also sehenswert, Pflichtfilm 10 von 10.
Das hat mir jetzt ein Lust gemacht, auch zu
schauen. Wenn es so schlecht ist, dass er wieder gut ist, obwohl aber nervende Leute, das nervt dann einfach auch.
Ich weiß nicht. Aber es ist halt schon schwierig, oder? Weil er hat ja eigentlich andere Ansprüche. Oder? Das ist nicht wie Sharknado 7.
Genau.
Wo alle, vom Schauspieler über Regisseur, jeden Assistent, jeder, der irgendjemand geht, irgendjemandem das Mineralwasser rauslässt, weiss, das wird ein Schrott und das ist genauso gewollt. Wissen, und das ist auch vom Kinopublikum so gewollt, oder?
Aber hier aber nicht.
Das ist,
nein, aber eben, Luca, also, du hast auch nicht das Gefühl, irgendwie, es liegt irgendwie, du hast doch, wo wir über Napoleon geredet haben, so wie das Gefühl gehabt, hinter dem schlechten Film verbirgt sich eigentlich ein guter, wenn er richtig geschnitten wäre. Und wenn man mehr würde zeigen, das ist ja komplett nicht der Fall in dem Fall.
Nein, also da steckt wirklich kein, also da müssen wir wirklich von null wieder anfangen. Und ganz etwas anderes. Also das stimmt so vieles nicht an dem Film.
Und das mit einem gar nicht so einem schlechten Cast, he? Das ist ja noch bitter dran.
Ja, aber also ich sage jetzt nicht, dass die Schauspielerinnen oder die Schauspieler schuld sind, dass die schlecht spielen. Das ist auch wirklich, das Drehbuch ist so derart hanebüchen schlecht und mies. Und der Adam Scott aus Severance spielt zum Beispiel auch noch mit. Was mich irgendwie auch die ganze Zeit mega gestört hat, ist, wie der Film krampfhaft versucht, irgendwie so zwinker-zwinker Spider-Man-Universum zwinker-zwinker zu machen. Aber nicht Spider-Man auszusprechen. Sie reden von Spider People zum Beispiel und beschreiben es wie der Bösewicht. Hey, aber es ist hure komisch, haben Sie gemerkt, der Bösewicht, der die Spinnenkräfte hat, oder? Das sind das Spider Powers. Und so haben Sie gemerkt, wie er der Wand entlang läuft. Ja, aber er läuft nicht wirklich, sondern er hat wie so seine Hand auch noch an der Decke. Almost as if he was crawling. Und so Zeugs. Also einfach
so behindert.
Nonstop. Und der eine Kollege von der Cassandra, der eben von Adam Scott gespielt wird, das ist irgendwie so ihre. Es ist nicht ihre Finanzier, also nicht ihre Laufding, aber irgendwie sind sie mega gut befreundet. Der heißt Ben. Und irgendwann mal im Abspann sehe ich Ben Parker und dachte so, Ben,
das ist der Onkel.
Gut, Mann, ey. So clever verknüpft, und vernetzt.
Und dann hat der Ben Parker lebt die ganze Zeit zusammen mit einer Frau, die schwanger ist, wo das ist eben nicht, nein, Moment, jetzt muss ich gerade schon überlegen, wer ist das? Sie ist eben nicht May, sie heisst anders. Aber es ist irgendwie auch aus irgendeinem Grund ihre, seine Kollegin, seine Sister-in-Law, genau so, sie ist seine Sister-in-Law, weil ein gewisser Richard sagt auf Studien, sagt jetzt gerade wie nicht um und der ist jetzt weg und der hat jetzt eben den Sohn mit dieser Frau. Und während Spider-Man ein bisschen tiefer ist, weiss, Richard ist der Vater von Peter Parker und das ist dann von seiner Mutter. Und der Ben ist der Bruder von Richard und ist halt jetzt einfach auch dabei. Und das kommt mit dem alles wie ein bisschen klar. Weil es ist ja Onkel Ben und Aunt May, oder? Und das wird allem alles ein bisschen klar, wenn man dann den Abspann sieht, wenn man zwei Sekunden so, aha, ja, so. Aber es ist alles, weißt du, wie so wie auf einem Eiertanz. Also, sag es doch einfach. Es ist alles so.
So ist es eben clever, weißt du? Subversion.
Am Schluss ist es nicht einmal relevant für den Film. Es ist eigentlich scheißegal. Es ist einfach nur so zwinker-zwinker. Spider-Man.
Ich weiß nicht, Marvel ist wirklich irgendwie, denen klingt einfach nichts mehr in letzter Zeit. Nein. Aber ja.
Herzlich wenig.
Was ist das nächste so bei denen vom Programm?
Was kommt nächstes? Ich glaube, das hier kommt über gar nicht. Deadpool.
Genau, stimmt. Ich wollte sagen, etwas Interessantes haben sie noch. Ja,
auf dem seine Schultern lastet die ganze Hoffnung. Ja.
Sagt er auch selber im Trailer. Er ist Marvel Jesus.
Ich habe den Trailer gar nicht geschaut. Der Hugh Jackman spielt wieder den Wolverine, oder?
Ja, genau. Okay, Hugh Jackman kommt. Und er wird von der TVA am Anfang abgeholt, dass er jetzt soll ins MCU kommen. Lustig. Und dann sagt er, ja, ich bin eben Marvel Jesus.
Ja gut, also gut, ich hoffe, ich spekuliere auf den. Gut, Madame Web läuft im Kino, kann man schauen, muss man nicht, soll man auch nicht. wir haben dafür ein paar Spiele, die man soll spielen und darum wechseln wir in die Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Ja, ich mache da gerade den Auftakt mit Skull & Bones. Das kommt morgen raus, offiziell, am 16. Man kann es, glaube ich, jetzt schon spielen, eben mit so, wenn man ein bisschen mehr auf den Tisch gelegt hat. Das ist das neue Piratenschiff, Piratengame von Ubisoft, wo, ich glaube, jetzt wirklich etwa 10 Jahre sind sie dem schon dran. Das hat ursprünglich mal als Erweiterung angefangen für das Assassin's Creed 4, Black Flag, und hat sich dann als zu einem eigenständigen Spiel entwickelt. Und eben jeder, der das so ein bisschen verfolgt hat, das ist eben unglaublich lange in Entwicklung gewesen, immer wieder verschoben worden. Und ich habe das Gefühl, wir haben vor 3 Jahren schon Beta-Tests gemacht und eine Woche vor Launch hat es nochmal einen Beta-Test gegeben. Die Vorschauer waren sehr durchzogen gewesen. Und ja, ich habe es ein bisschen gespielt und also, es ist jetzt nicht irgendwie eine totale Katastrophe, überhaupt nicht. Es ist eigentlich so, wie ich es erwartet habe. Es ist easy. Es ist so ein Piratenspiel.
Das ist super.
Du hast Ubisoft-typisch eine riesige Inselwelt, das spielt im Indischen Ozean und du fängst als Pirat in deinem kleinen, in deiner Dau, so einem kleinen Bötli, und dann kannst du dir einfach langsam deine besseren Schiffe dienen, das Schiff kannst mit Kanonen verschiedenen ausstatten, du kannst Upgrades reinbauen. Es ist halt so ein bisschen im Gegensatz zu einem Sea of Thieves gibt's halt das Upgrade-System, oder? Also du levelst deinen Captain, du levelst dein Schiff, also wenn es mit mehr Upgrades ausstattet, hat es einen höheren Level und dann kannst du weiterfahren, weil gerade am Anfang mit so einem kleinen Schiff kannst du auch nicht wirklich auf den grossen Ozean. Und das ist alles easy. Also weißt du, es sieht hübsch aus, hübsche Landschaften, so Insellandschaften, wo du rumfetzen kannst und dann es ist voll mit Schiffen natürlich, oder?
Ja.
Es ist ja... Ein Multiplayer-Game.
Mit denen bist du allen im Krieg.
Ja, also ja, eigentlich schon, weil du bist ein Piratballer, ist natürlich einfach alles ab. Eben genau, es ist Multiplayer und es können bis zu 20 Leute auf einem Server sein. Und die siehst du dann auch rumfahren. Du siehst jeden die Menschen, weil sie das Ubisoft-Symbol hinter dir haben und der Name steht. Die grösste Überraschung für mich, die kannst du nicht angreifen.
Was? Welche Menschen kannst du nicht angreifen?
Nein. Ich immer wenn ich an denen vorbeigefahren bin, dachte ich, schiesst recht. Gut, schiesst nicht. Ding habe schon gemerkt, das geht auch gar nicht, weil dann habe ich mal einen angegriffen, weil ich gefunden
habe. Schau, ich bin Pirat.
Es gibt kein PvP.
Wieso seid ihr die dort? Oder was ist der Mehrwert?
Was bringt, also kannst du sonst irgendwie interagieren?
Du kannst einfach mitten spielen. Wenn sie gerade in der Nähe sind, kannst du sagen Join und dann kannst du ein Team machen. Ich weiss gar nicht, wie gross die können sein. Und ich habe gestern auch mit einem Kollegen gespielt. Und also ist auch selbst Multiplayer ist jetzt nicht so überraschend gewesen, weil Das Spielprinzip ist, du kannst einfach die Welt erkunden, oder? Am Anfang siehst du noch nicht alles von der Welt und dann kannst du kannst Schiff abballern, du kommst Ressourcen über, kannst Ressourcen abbauen vom Schiff aus. Du fährst einfach so vorbei und dann hat es einen Baum und dann kannst du mit so einem Minispiel, wo du im richtigen Moment den Knopf drückst, dann kannst du dort Holz abbauen oder Erz.
Aber genau, also der Pirat, das ich, spielst eigentlich nicht. Du spielst eigentlich wie das Schiff.
Ja, genau. Kannst aber, und das merkst du, das haben sie nachträglich eingebaut, du kannst an gewissen Häfen rausgehen und rumlaufen.
Okay, okay. Immerhin.
Und dann kannst du auch ein Ressourcen auflesen und dort tust du aber meistens nur, dort gehst du hin, um das Zeug zu craften, oder? Das heißt, im Hafen gehst du zu den Händlern und sagst, ich will eine Kanone bauen, kannst Quests annehmen und Buffs kannst du noch machen. Das ist etwa alles. Und hey, du hast noch kein Spiel gespielt, wo eine Person so beschissen sich stört. Das glaubst du im Fall nicht. Das ist irgendwie... Das ist völlig schwammig. Also du kannst sie fast nicht steuern. Sie tut das so... Wenn du links-rechts steuerst, dann driftet sie so links-rechts. Also sie hacken dicht.
Wie schießt es ja, sind Piraten.
Also wahrscheinlich das Steuerungsding vom Schiff einfach auf den Menschen umdings, keine Ahnung.
Aber das haben sie fix im Nachhinein, oder? Die Leute haben sich ja, wo es rausgekommen ist, dass es mega auf Schiff fixiert ist, das Spiel, haben sich die Leute beschwert, oh, Black Flag, eben, man hätte eigentlich lieber das wollen. Und dann haben sie wahrscheinlich gefunden, hey, tun wir noch irgendwie so ein, zwei Optionen einbauen, wo man ab und zu Fuß unterwegs ist. Aber das ist so wie. Aber eben Kämpfe und so, tust du ja sowieso nicht zu Fuß, es ist einfach nur Ressourcen holen oder was auch immer so in Städten und that's it.
Genau, kannst du mal ab und zu einen Schatz ausgraben und das ist es wirklich. Aber genau, aber ey, wirklich, also man muss es erlebt haben. Also ich habe wirklich noch nie, ich kenne kein Spiel, wo die Steuerung von einer Person so schlecht ist. Es ist wirklich nervig, weil einfach, du willst irgendwo hin, halt ein Aushängeschild und dann kannst du Quests annehmen oder so typisch das Board. Hey, dann weißt du, dann laufst du an und dann stolperst du irgendwie vorbei und dann bist du der Zwill rechts und so. Es ist wirklich nicht die Kacke.
Also, urkomisch ist, dass ich einfach aus Assassin's Creed copy-pasten kann. Oder?
Absolut.
Ich schon nicht. Aber ich meine,
Ich wollte sagen.
Ja.
Ja, sorry, ich habe nur einen blöden Kontakt gefunden, sagen, ja, deine Beschreibung von dem Spiel macht mir echt gerade Lust, Assassin's Creed Black Flag wieder zu installieren.
Darum die Frage, die ich mir gestellt habe, warum hat man nicht einfach ein Assassin's Creed Black Flag 2 gemacht?
Ich glaube, das war schon die Idee im Fall. Weil mir hat, ich habe mit einem Kollegen gestern, einen grossen, also einen super Piraten-Fan, Assassin's Creed-Fan, und wir haben beide das geliebt, das Black Flag, wie glaube alle. Und warum das irgendwie nicht das Gleiche irgendwie schafft. Und eben, es hängt schon auch damit zusammen, dass deine Figur nicht kannst irgendwie, weißt du, kannst ja nicht mal ins Wasser springen und tauchen. Das gibt es ja auch nicht. Und du kannst nicht auf deinem Schiff rumlaufen. Und du kannst auch nicht im Black Flag, hast du einfach. Es war mega geil, dass du aufs andere Schiff überspringen und dann die einfach abhauen. Und da, wenn du das Schiff einfach kaputt schiessen, oder? Es gibt kein Schadensmodell oder so, am Schluss explodiert es einfach schön. Aha. Aber du siehst keine, weißt du, irgendein Schusslöcher oder Reiballer ist.
Ja, nein.
Du knallst es einfach kaputt.
Und, 10 Jahre für das.
Und wenn es genug kaputt ist, dann kannst du, wenn du näher rangehst, kannst sie entern auf Knopfdruck. Aber da gibt es eine Animation, wenn es klappt und deine Leute ziehen es an, kommst einen Bonus-Loot über und dann ist das kaputt. Das ist alles. Und ja, eben, das ist irgendwie alles ein bisschen dürftig. Eben, du tust vor allem kämpfen und beim Kampf du kannst du dein Schiff ausstatten mit verschiedenen Kanonen. Das ist geil, geht die Einste, oder? Das Setting kommt weiter, dann du kannst auch so Flammen-Dinge überrühren. Wie gesagt, man kennt sie vom Black Flag eigentlich. Es gibt sogar so Torpedos und die Kanonen laden natürlich auch unterschiedlich nach. Wenn du jetzt mit deinen Kanonen links schiessst, kannst du das Schiff einfach wenden und vorne kannst du schon wieder schiessen, während die anderen noch laden. Aber es braucht jetzt keine Taktik. Also du ballerst einfach und schaust idealerweise, dass nicht, wenn er schiesst, dass du per Knopfdruck brace ist. Ich weiß gar nicht, wie es Deutsch heisst. Das hat es im Black Flag auch schon gegeben. Dann gehst du sozusagen in Deckung. Oder dann nimmst du ein bisschen weniger Schaden. Und du siehst so amigs, wenn die Bomben sich Kanonen sich entzündet, dann weißt du, jetzt schiessen sie dann. Aber hey, das ist dann jemand. Aber das ist egal, oder? Schlussendlich, es sieht schön aus, das Summenfetzen macht noch Spass, es braucht halt auch nicht viel Technik, du gibst einfach Gas. Du gibst mehr Gas oder wenig Gas und klar, wenn Gegenwind kommt, bist du ein bisschen langsamer, aber du musst nicht irgendwie Segel ausrichten oder so.
Also ist es nicht irgendwie komplexer, als jetzt in einem Black Flag zu manövrieren vom Schiff?
Ich glaube, genau gleich eigentlich. Okay. Also,
weil das hat noch so wie gedacht, wenn der Fokus so gross auf das Schiff ist, dass man dort dann wie ausbaut und das komplexer wird und schwieriger ist zum Navigieren und so. Das ist
komplett arcadig, oder? Also, du bist wie so ein kleines Rennbötchen. Aber eben, wie gesagt, ich bin Fan von so Piraten-Game und es sieht das kristallblaue Wasser und die Schiffe kannst du mega geil dekorieren, deinen Pirat kannst du auch mega cool schmücken, also das ist alles super und all die Kanonen und es lebt im Kern einfach von dem typischen Upgrade-Loop. Wirklich so ein Rüebli vorne dran. Dann hast du ein Level-Up, da hast du eine Quest gemacht, dann kannst du wieder irgendwie eben, kannst neue Kanonen einbauen, die kannst du upgraden, ein besseres Schiff und so Zeugs. Aber es ist irgendwie, es klickt nicht so richtig und es ist einfach so an allen Ecken ein bisschen mühsam, weißt du? Mhm. Nur schon die Missionen. Dann nimmst du irgendwie tonnenweise Missionen an, wirklich bis dein Log voll ist. Dann siehst du aber irgendwie einen Teil auf der Karte mit so Symbol. Und zum Teil sind die Symbole aber nur, dass du dort kannst wieder so eine Quest annehmen kannst. Und die eine Symbol bedeutet aber, das gleiche Symbol kann bedeuten, dass du eine Quest annehmen musst oder dass dort eine Quest erfüllen ist. Und gewisse sind nicht abgebildet auf dem Ding. Und dann beim Abliefern bist du dich durch das Menü am Scrollen. Okay, jetzt sind hier 10 Hölzer irgendwo. Ah, das ist dort. Ah, scheiße, Inventar ist wieder voll, irgendwo abladen. Ah, viel zu viel so Mikromanagement, das ich gar nicht gerne habe. Und ja, dann bin ich mit einem Kollegen ein bisschen umfetzen gewesen und eben, zusammen ist es noch lustig. Also, er hat einfach viel schnellere Schiff gehabt, ich bin mir hinten drin gewesen. und das ist selbst steht, dann hat sie irgendwie, haben wir müssen irgendwie, was kann ich, irgendwelche Ressourcen sammeln. Die teilst du nicht. Also, dann haben wir irgendwie die zusammengesammelt auf dem Wasser, so Treibgut. Jeder muss das für sich machen. Weißt du, wir haben so zwei Karten, glaube ich, finden oder so. Dann habe ich sie schon gefunden und dann irgendwie, ist mir vorgekommen wie im WoW. Damals. Weißt, irgendwie so, hast du schon deine 6 Fuchsschwänze gefunden? Ja, nein, ich bin erst 3.
Ich
so,
bin okay, erst, ja.
Und ja, da genau das Gleiche. Und was teilt es noch nicht? Irgendwie, genau, wenn er einfach das Schiff zerstört und ich mache nichts, dann komme ich auch keine Erfahrungspunkte über. Der Loot teilt es dann aber irgendwie. Also, weißt, es ist auch nicht einmal so speziell ausgerichtet für Koop, habe ich irgendwie das Gefühl.
Okay, ich habe so irgendwie das Gefühl, dass es so irgendwie alles zusammengeklebt ist. Oder irgendwie so kein richtig roter Faden. Ist so als Live-Service-Game konzipiert. Also so, wird wahrscheinlich laufend Updates und so geben und kannst jetzt schon echt Geld ausgeben im Shop.
Ja, genau, du kannst Gold kaufen. Also das hat es mir jetzt noch nicht aufs Auge gedrückt. Ich habe es einfach gesehen bei gewissen Skins und so. Die einen haben eine silbrige Münze, die kannst du kaufen für das Silber, das du verdienst. Und dann hat es aber gewisse Sachen, die Gold sind. Und ich habe einfach 500 Gold nehmen an, weil wir zum Testzweck die Premium-Version bekommen haben. Aber das Gold musst du kaufen sonst. Aber so Pay-to-Win gibt es nicht.
Also ich kosmetische kann nicht, Sachen.
Ich habe auch keinen so XP-Booster gesehen zum Kaufen.
Okay.
Noch nicht. Ja, aber also eben, es ist wirklich nicht schlecht. Also, es ist easy, zum rumcruisen und die grossen Schiffe runterböllern und so. Aber ich also, hast du gemerkt, selbst der Kollege Ding so nach eineinhalb Stunden so irgendwie keinen Bock mehr gehabt, weil einfach es ist ein bisschen ziellos und so ein bisschen, weißt, es hat so keine Spieltiefe.
Aber irgendeine Story oder so gibt es auch nicht.
Alles geskippt. Also wirklich, so Standardquatsch. Das ist irgendwie so der Piratenkönig oder einfach der Chef dort und so. Hey, und die Standardsätze, die der vom Stapel gibt, dann wirklich beim zweiten Mal einfach bla 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 bla. Einfach, da die blöden Piraten da, die müssen unsere Macht ausbauen und macht die kaputt. Also nicht der Rede wert. Absolut. Es klingt negativer, als es ist, aber es ist wirklich kein grossartiges Spiel. Es ist aber auch nicht irgendwie eine Bruchlandung. Es ist easy. Also ich finde aber, wenn man jetzt Lust hat, ich würde einfach den Ubisoft Plus das Abo machen. Dann zahlst du 18 Stutz und dann kannst du einen Monat gamen und ich habe das Gefühl, dann hast du auch genug von diesem Spiel. Also, ich glaube, das ist der beste Deal. Ja, bin echt gespannt, wie es dann wirklich ankommt, wenn es dann mal offen ist und wenn es dann vielleicht mal PvP nachliefert und so. Aber bis jetzt ist es schon ein bisschen dürftig. Genau, das ist Skull and Bones. Gibt es für, ich glaube, nur noch, ich weiß gar nicht, ob es für die alten Konsolen auch gibt, für PS4 und so. Läuft jetzt vermutlich. Ich weiß es nicht. Ich habe es auf dem PC gespielt. Was man nur auf der Switch spielen kann, ist Mario vs. Donkey Kong. Das hast du und Tommy gespielt.
Jo, genau. Das habe ich dürfen testen. Und was fällt euch so als erstes in den Sinn, wenn ihr an Mario Games denkt? Was machen Mario Games aus? So? Was würdet ihr sagen?
Schöne kindliche Grafik, gut viel.
Okay, ja, das hast du hier drin.
Gemütlich, so zwischendurch, good time, Entspannung, ein bisschen so, ein bisschen berieseln von und so, ein bisschen so Zeugs.
Pilze und Turtle Shield.
Okay.
Entspannung, das hätte ich glaube jetzt nicht unbedingt assoziiert. Ja, wie ein Mario-Spiel.
Ja, aber
Jump'n'Run, so. Oder? Vor allem, oder?
Ja, genau. Also so rumhüpfen, oder? Und so. Mhm. Gute Steuerung und so.
Ja, alles präzise Steuerung.
Präzise Steuerung. Oh, das hat Mario versus Donkey Kong nicht. aber es hat die Feel-Good-Vibes, Luca, die du beschrieben hast, das hat es. Es ist absolut so ein Feel-Good-Game. Entspannt, wenn dich nicht lassen nerven von der schlechten Steuerung. Neben wie kannst du spielen. Genau, Mario vs. Donkey Kong ist in erster Linie ein Puzzle-Spiel und nicht ein klassisches Mario Jump'n'Run. Und es ist ein Remake vom Game Boy Advance-Spiel aus dem Jahr 2004. Ist das rausgekommen. Hat dann zumals auf dem Game Boy, ich habe mir noch ein paar alte Screenshots und Videos angeschaut, es hat schrecklich ausgesehen. Es ist irgendwie die Mario-Figur ist irgendwie so vorgerendert gewesen, so ein 3D-Modell, das vorgerendert ist gewesen, und es war einfach so ein Pixel-Brei gewesen, wo du einfach kaum erkennen kannst, dass es eine Spielfigur ist. Aber vom Gameplay her hat es damals recht viele Leute überrascht, und weil es halt eben ein Puzzle-Spiel ist gewesen und nicht ein klassisches Mario-Spiel. Und du kontrollierst eigentlich den Mario, du hüpfst oben an, aber die Levels sind mega klein gehalten und die Levels sind einfach so aufgebaut wie Rätsel. Also jedes Level, das du bestreitest, ist ein Rätsel, das du lösen musst. Und die meisten Rätsel haben so zu tun mit so klassischen Schalterrätseln. Also du hast blaue und rote Schalter, die dann blaue und rote Plattformen aktivieren. Und du musst dir dann halt wie überlegen, wie komme ich jetzt durch das Level durch und in welcher Reihenfolge muss ich die aktivieren und deaktivieren, um ans Ende von diesem Level zu kommen. Und die Level sind zweiteilt, jeweils am Anfang musst du Schlüssel finden und dann nachher zurücktransportieren zu einer verschlossenen Tür. Und wenn du Schlüssel am Tragen bist, kannst halt nur so Basic Moves machen mit dem Mario, kannst nur knapp gumpen, kannst nicht rennen und so. Und dann ist es nochmal schwieriger zurückzukommen und dann musst du nochmal mehr überlegen. Und sobald der Schlüssel lässt fallen, dann hast du irgendwie 15 Sekunden Zeit, bevor er wieder verschwindet und auf den Ausgangspunkt geht. Also du musst so im Voraus überlegen, okay, wie kann ich jetzt den Schlüssel zurück zum Schloss bringen? Und dann der zweite Teil vom Level ist jeweils, musst du so einen kleinen Mini-Mario befreien. Und das ist also ein bisschen die Story, das Setup von dem Ganzen. Der Donkey Kong ist in eine Spielzeugfabrik eingebrochen und hat dort so kleine Mini-Mario-Spielzeug, so wie kleine Puppen gestohlen. Und die sind jetzt überall in diesen Levels verteilt und die musst du dann retten. Und dann, wenn du am Schluss gerettet hast, am Ende von jeder Welt hat es noch so zwei Speziallevel. Und ein Speziallevel ist so wie ein Lemmings-Spiel eigentlich. All die kleinen Mini-Marios, die du befreit hast, die laufen dann nachher. Und die musst du dann oben, wieder klassisch puzzlemäßig oder so, durch das Level lotsen, musst halt aufpassen, dass sie nicht die Gegner rennen, dass sie nicht Abgründe runterrennen und so. Und
was für eine Spielzeugfabrik hat so lebendige Marios? Was ist das für ein Lore?
Absolut wilde Mario-Lore. Aber die leben ja, ich weiß nicht, ob die wirklich leben, aber die reden auch wirklich und dann so, thank you, wow. Und Mario.
Der hat sie vermutlich befreit, der hat sie gar nicht
wahrscheinlich, geklärt. Ja. Sie sind versklavt worden, der hat sie nur befreien. Und ich tue meine Sklaven schön wieder zurück in die Spielzeugfabrik bringen. Und genau, im zweiten Speziallevel tust du dann gegen Donkey Kong kämpfen. Und das ist dann so ein bisschen ähnlich, weißt du, wie das alte ursprüngliche Donkey Kong-Spiel, wo du so zu ihm musst aufkämpfen und er schießt Tonnen runter und so. Das hat so ein bisschen die Vibes. Und das ist so ein bisschen am nächsten am Jump'n'Run dran. Und das andere ist halt wirklich sehr eher langsam. Und der Mario, er stürzt sich eben auch sehr, sehr schwerfällig. Er rennt mega langsam. Er hat nicht alle Moves, die er sonst drauf hat. Und die, die er drauf hat, sind mega schwerfällig zum Auflösen. Und manchmal löse ich sie unextra aus, was mich immer wieder aufgeregt hat, und springe dann in den Abgrund. Und die Kollisionsabfrage ist auch mega komisch, was für ein Mario-Spiel halt nicht so geil ist. Also weißt, du musst dir vorstellen, du musst genau von oben auf einen Gegner drauf springen, dass die nicht tötet. Und wenn du ein bisschen vor Seite drauf springst, dann killst du dich. Oder wenn so Kanonenkugeln durchs Level fliegen oder so Feuerbälle durchs Level fliegen. Es sieht aus, als würdest du nicht getroffen werden, aber du wirst trotzdem getroffen. Und das ist so, ich schwöre, das hat mich jetzt nicht getroffen. Verdammt noch einmal, wieso?
Fuck off!
Und du hast halt nur ein Leben, oder? Du hast keine Power-Ups, wie bei den normalen Mario-Spielen. Also, eins ist getroffen und du musst das Level von ganz vorne anfangen. Und das regt dann halt schon auf im Verlauf des Spiels. Das ist dann nicht mehr so entspannend und nicht mehr so viel.
Das ist so geil. Nicht so happy times.
Ja, nein, das ist wirklich...
Ja, nur erstaunlich ist so, also ich bin ja nicht so tief in dem Mario-Universe wie vielleicht du und der Phil, aber Return of the Donkey Kong als Bösewicht, oder? Ich glaube, das ist jetzt auch schon ein Moment
her. Ja, der ist schon lange im Bösewicht gewesen, das stimmt, ja. Mhm. Ja. Wobei, gell, hier näher so richtig Bösewicht ist er nicht. Er ist einfach, er findet die Spielzeug cool und hat halt wahrscheinlich kein Geld, den Arm auf, um zu sich die kaufen und geht dann näher stellen.
Der Mario, der so viel von denen versklavt hat, kann nicht einen seinen guten Kollegen Donkey Kong, der ihn schon durch viele Abenteuer begleitet und unterstützt hat, so als...
Genau, also der Mario ist eigentlich der Bösewicht.
Ja, eigentlich.
Aber das Coole ist, es gibt so einen Entspannt-Modus, den sie jetzt neu eingeführt haben. Und den habe ich näher mit der Zeit habe ich den aktiviert. Ich habe mich am Anfang dagegen gesträubt, so meine Gamer-Ehre. So, weißt du, so, hey, das ist doch so ein easy Puzzle-Spiel. Da tue ich jetzt nicht irgendwie einfach einen Modus rein. Aber ich habe es dann gleich gemacht, ab und zu, wenn es mich davon nervt. Und der Entspannt-Modus ist, du hast dann 5 Leben pro Level. Also, wenn du eins getroffen wirst, musst du nicht von vorne anfangen, sondern wirst zurücktransportiert zu einem Checkpoint. Und du hast auch kein Zeitlimit in die Level und dann kannst du ein bisschen entspannt ausprobieren, was funktioniert und was nicht. Koop-Modus hat so, das ist noch cool, wenn du mit jemandem spielst, der nicht so erfahren ist, jetzt mit meiner Freundin ausprobiert, die schon einigermaßen mitgekommen. Aber ich glaube auch so für kleine Kinder ist der Koop-Modus sicher auch geeignet, weil wenn du das zweite spielst, dann fällt das Sterben noch viel einfacher. Damit man von vorne muss anfangen, müssten beide gleichzeitig sterben und das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es passiert.
Okay.
Also so kannst du deine Nerven schonen. Aber eben so im Großen und Ganzen ist es einfach ein Remake von einem Gameboy-Spiel und du merkst, dass es ein bisschen alt ist, die Puzzles machen Spass. Am Anfang bin ich in so eine kleine Sucht reingekommen und es ist nur noch ein Level. Aber eben mit der Zeit hast du es gesehen und die Steuerung ist wirklich nicht mehr zeitgemäss. Aber ich hoffe, das Spielprinzip an sich finde ich cool, dass man Mario in so ein Puzzle-Game rein tut und ich hoffe, dass es vielleicht mal nicht das Remake wird geben in Zukunft, sondern mein echter Nachfolger, wo sie aber ein bisschen mehr Innovation und bessere Steuerung reinpacken.
Weißt du, ist das für Vollpreis oder kostet
es... Es ist nicht ganz Vollpreis, ja. Es ist, bei uns ist es für 50 Franken okay. Erhältlich, aber ich finde, so 30 wäre ich angemessen, höchstens.
Ich hätte jetzt auch eher so die 40er so geschätzt, aber ja, sie wissen, dass sie es verlangen können.
Ja, Mario, alles mit Mario drauf wird sich verkaufen.
Ja. Das ist so. Mario vs. Donkey Kong kann man jetzt haben für die Switch. Und dann habe ich noch eins für PC und PS5, und zwar Helldivers 2. Kennen die das erste? Haben das mal gespielt?
Ich habe das nie gespielt, also nur so passiv mitbekommen, wo das dann rausgekommen
ist. Das erste ist, jetzt weiß ich gar nicht, wie alt das ist, das schon...
Ich glaube 2015 ist das gewesen.
Ja, okay, genau, also fast 10 Jahre alt, das kommt gut hin. Und für die PS3 dem Fall damals, nehme ich an.
PS4 ist das schon gewesen.
Ist das PS4 gewesen?
PS4 ist 2013 gekommen.
Ah ja, stimmt, ja, so lange sind die. Aber ja, ich habe das, damals ist das so ein... Top-Down, also Vogelperspektive-Game gsi.
Ah ja, stimmt, das war ja noch anders gewesen, stimmt, ja.
Ganz anders, hat mehr so Indie-Game-Vibes gehabt. Und du bist so, ja, was das, Space Marines-mäßig, wie schon wieder den Namen vergessen?
Starship Troopers.
Das ist, ja. Es hat genau die Vibes gehabt, also weißt du, so ein bisschen over the top. Und du bist eben so ein bisschen, die Helldivers, die runtertauchen und dann kämpfst gegen riesige Aliens und kannst eben immer so Drops runterlassen, wo dann, wenn du nicht ausgewichen bist, einfach dir auf den Grind tätschen und durch den vertätschen. Huer lustig. Und das ganze Prinzip haben sie einfach beibehalten, aber jetzt aus der Third Person. Also jetzt die Kamera ist jetzt ganz nah am Geschehen und wirkt jetzt so auch viel mehr wie so ein AAA-Game. Sieht auch huer gut aus. Aha. Also visuell wirklich geil. Und es fängt schon an mit so einem sau witzigen Video, wirklich so wie Starship Troopers, so einfach so ein Typ erzählt, hey, wir sind da, weißt du, Demokratie verteidigen für die Super Earth und einfach so völlig, völlig beknacktes Video, hure lustig. Es wirklich nimmt sich überhaupt nicht ernst. Gute Vibes. Und eben, das ist so ein bisschen auch vom Multiplayer das pure Gegenteil vom Skull and Bones. Das ist ja eigentlich Co-op first. Also ich habe auch ein paar Missionen allein gespielt. Die sind recht schwierig. Du kannst verschiedene Schwierigkeitsgrade wählen, aber ich finde es auch, selbst auf einem leichteren, du stirbst halt schnell. Mhm. Und du kannst dann schon, du hast so und so viele Mal, kannst du wie wieder rein droppen aus der Luft. Mhm. Aber wenn du halt Multiplayer spielst, können dich die Leute, du kannst es einfach irgendwie öfters machen und eben halt, hast du irgendwie mehr Leben und weißt du, ehrlich gesagt gar nicht einmal, wie die sich aufladen, aber es ist definitiv einfacher mit mehr Leuten. Und genau, du wählst eigentlich einfach eine Mission aus und dann hast du wie so ein geschlossenes Areal. Also hast so einen, es wirkt relativ offen, aber ich weiß nicht, wie grossflächig, oder? Aber du machst halt einfach die Mission, die gehen zwischen, keine Ahnung, auf einfach und ganz schnell, du bist vielleicht in 10 Minuten durch, wenn du nur das Hauptziel machst und du hast einfach ein Zeitlimit, wo ich glaube maximal 3/4 Stunde ist oder so. Weil die Missionen, es geht immer ums Ballern. Du machst einfach alles kaputt. Manchmal machst du Alien-Eier, manchmal irgendwelche Roboterfabriken und so, aber das Ergebnis ist das gleiche, du zerstörst alles. Und du kannst einfach die Hauptmission machen und dann kannst du wieder aufs Dropship und abhauen. Oder eben du machst Nebensachen noch. Das lohnt sich halt, weil du sammelst natürlich Ressourcen, um neue Waffen freischalten, es gibt mega viele Upgrades. Und warum es halt geil ist, es fängt immer so easy an, du hast das Gefühl, ja, die Aliens, die ballern mir easy nieder. Und so schnell ist es einfach absoluter Chaos. Dann kommen wir zu allen Seiten und irgendwie, scheiße, der ist tot. Und dann irgendein anderer holt ihn einen Luftangriff und jagt nochmal einen Kollegen aus Versehen in die Luft. es ist so ein geiles Chaos, oder? Uh-huh. Das ist eigentlich eine Standardwaffe, die mit eben fixen Anzahl Magazin, wo übrigens beim Nachladen verbrauchst. Das ist eines von diesen Games. Also weißt du, wenn du 2 Schüsse gemacht hast und nachladest, dann ist einfach ein Magazin durch.
Okay.
Du musst immer ein bisschen schauen, dass du eigentlich eher am Ende nachladest. Und Granaten hast du auch noch. Das kannst du natürlich dann alles auswählen, also auswechseln. Und was aber dann so das Hauptding ist, du hast, wie heisst es, auch so taktische Ausrüstung. Und die tust du du drückst Control auf der Maustastatur oder glaube RB, was auch immer, nicht RB, RT. Fuck, nein, wie heisst es mit PlayStation?
R1, glaubst
du. R1, ja genau. Die dumme Taste. Du drückst eine Taste, dann kommt das Menü und dann hast du wie so die Cheat-Befehle von früher. Weißt du, so auf, runter, links, rechts.
Ja.
Und dann musst du gleichzeitig cool, so ein Kommando eingeben, dann kommst du eine Kugel über in die Hand und die kannst werfen. Und dort kommt dann der Drop runter. Und dort stehst du idealerweise nicht hin.
Weil es kann dich killen.
Ja, du kannst aber auch in die Gegner rühren und dann nimmt es zumindest gerade noch das Monster mit.
Okay.
Das ist aber auch lustig. Okay, ja. Und eben so kannst du zum Beispiel Munition kannst so anfordern, deine Kollegen kannst du so wiederholen. Und eben viel geiler sind die Waffen natürlich. Und du kannst so verdammte Atombomben runterrühren. Also wirklich, dann schmeißt es einfach hier, du siehst, so in 5 Minuten kommt so ein Orbital Cannon Strike und dann röstet es einfach alles weg und sogar die Häuser explodieren. Und ich meine, es ist einfach oft so, du bist irgendwie drin, ballerst mit dem Ding um und plötzlich so, oh, wieso regnet es so plötzlich Bomben? Wieder irgendein Kollege einfach seine Bomben gerührt hat und du nicht aufgepasst hast. Das ist super geil.
Das ist aber geil, ja, dass es wirklich auch eben wie so Friendly Fire gibt. Yeah, das macht es ja.
Also auch beim Sonstknarren kannst du einander Granaten, Pistolen, alles ballerst du einander runter, also wenn du nicht schaust.
Aber es klingt also, weißt du, wenn es mal passiert, wenn dich irgendein Teamkamerad runterballert, dass du dich auch nicht aufregst, oder? Weil es einfach so lustig ist, oder? Es ist einfach so ein Chaos und du kannst nur lachen, oder?
Es ist so ein Slapstick-Game. Yeah. Das heißt, du spickst den nämlich auch weg. Du lebst es noch. Aber du fliegst so Ragdoll-mäßig durch die Luft und knallst das Ding an einen Baum an. Und nachher kommt irgendein Monster und spießt dich auf. Nein, es ist wirklich irgendwie. Eben, der Loop ist für sich auch simpel, aber es ist. Und ich habe im Fall immer jetzt online gespielt, also Multiplayer gespielt, ohne Kommunikation. Und das
ist eine Frage. Ja, ist es nötig oder nicht? Aber in dem Fall kannst du gut koordinieren ohne Voice-Chat.
Ich habe schon das Gefühl gehabt, du siehst auf der Minimap, wo die Leute herlaufen und die Ziele sind ja eigentlich immer klar, weil du. Du entweder gehst zum Hauptziel oder du siehst so Nebensachen, weißt du, irgendeinen Radarturm, wo du wieder musst so einen Code eingeben. Und meistens merkst du, die Leute gehen einfach man geht automatisch, versucht all die Sachen zu machen, weil einfach die Ressourcen nützlich sind.
Gibt es irgend so ein Ping-System oder so irgendetwas, wo du kannst sagen, hey, gehen wir
ja,
da her?
Ja, du kannst Zeugs markieren. Ja. Haben erstaunlich wenig gemacht. Aber meistens läufst du einfach, dort, wo die Mehrheit vom Team herläuft, laufe ich einfach auch. Mit zwei irgendwo hinlaufen, laufe ich dann noch. Und ja, nein, es ist wirklich einfach sehr befriedigend, um die ganzen Monster runterzuböllern. Und ich bin jetzt erst in denen mit sozusagen den Käfermonster gewesen und dann so Terminator-mäßige Drohnen, die wirklich aussieht wie beim Terminator 2. Dann kommen sie aus dem Nebel raus, so mit roten Augen, roten Laser und so.
Geil,
Mann. Also nein, es ist wirklich so ein... Klöpft verdammt, sieht gut aus, spielt sich verdammt flott, gutes Timing und auch so... Es ist auch ein Live-Service-Game. Mhm.
Aber eines von den Guten.
Ja, es drückt dir jetzt das Zeug auch nicht irgendwie aufs Auge. Es gibt wie so... Es gibt einen Season Pass, wo aber also wo alle haben, und dann gibt es wie so einen Premium Season Pass. Und der tust du einmalig freischalten. Also es ist nicht einmal im Monat, sondern einfach für... Ich glaube, 1000 Credits, was glaube 10 Stutz ist, oder du kaufst die Premium Edition und dann hast du den einfach. Und dort hast du einfach zusätzliche Sachen, die dann mit so Medaillen, die du sammelst, und dort kannst du Kleidung oder auch Waffen und so, kann man dort freischalten. Nein, ist einfach eben, macht Bock. Ist ein bisschen stressig. Also ich finde so, ich glaube, ab und zu spiele ich dann gleich auch noch Skull and Bones, weil das ist so entspannt. Und Helldivers ist schon...
Reizüberflutung.
Ja, und einfach... Dann kommen wir zu allen Seiten, scheisses Dropship kommt in einer Minute und bam, 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 Geschütztürm abrühren und so. Aber ein verdammtes Chaos, hure lustig. Das kann ich wirklich extrem empfehlen. Kostet, glaube ich, 40 Stutz.
Ah, okay, schon nicht Vollpreis in dem
Fall. Nicht Vollpreis. Ich habe für mich im Fall aber ehrlich gesagt auch 30 gewesen. Ich finde immer bei Games, wo man eh noch Zeugs kassiert nachher, finde ich, muss der Preis einfach doch nochmal eher tiefer sein. Aber ist okay. Und ich glaube, es sind ein bisschen die technischen Schwierigkeiten, ein bisschen überfordert, glaube vom Andrang. Also gestern auch hat es mich nach 10 Minuten Mission rausgekickt und ich bin nicht mehr reingekommen. Darum, das sollte man sich bewusst sein. Vielleicht mal ab und zu schauen, wie der Stand ist.
Hey, ist es eigentlich das erste Spiel, wo gleichzeitig auf PlayStation und PC ist rausgekommen, von PlayStation published?
Ich habe mich im Fall auch gefragt, ob es nicht... Hab's nicht vorher schon mal. Irgendwie published, ja. Bin jetzt gerade nicht mehr sicher. Ja. Vermutlich von PlayStation-Game, weil es ist ja eigentlich ein PlayStation-Game. Es ist ja das erste, ist übrigens das erste Game gewesen, das habe ich auch gar nicht gewusst, wo PlayStation für PC rausgeht.
Ah, okay, das erste lustig. Da sind dort angefangen und jetzt, ich glaube, es ist tatsächlich wie das erste, wo am gleichen Tag auf PC rauskommt. Aber eben, es macht Sinn bei so einem Live-Service-Game, wo schon möglichst viele Leute irgendwie spielen und so. Und auf Steam ist es, glaube ich, jetzt auch schon das Spiel mit den meisten Concurrent Players, die PlayStation je veröffentlicht hat. Das ist ein cooler Erfolg für das kleine, in Anführungszeichen, Spiel. Ja. Klein ist es ja nicht, oder? Es ist ja irgendwie seit 9 Jahren in Entwicklung.
Wow. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob sie noch anders gemacht haben, aber irgendwie, ja. Aber genau, so ein schwedisches Studio. Recht cool, ja. Helldivers 2. Gut.
Wunderbar.
Dann,
Noch kurze Info nachgeliefert wegen Skull & Bones. Ist also nicht mehr auf der alten Konsole. Okay, ich habe es gerade noch kurz nachgeschaut.
Ja. Ich habe es noch gedacht, die haben das mal in diesen 10 Jahren. Irgendwann sind die weggefallen.
Ja. Das ist PC, Xbox Series SX, PS5.
Okay.
Und und ein Ding, Stadia-Version ist eigentlich
noch da. Das ist gut. Das wird auch schwierig, das zum Laufen zu bringen. Ja, cool. Also, dann wären wir durch. Dann danke ich Flo und Luca und Tommy fürs Mitmachen und euch allen fürs Zuhören. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Tschüssli miteinander.
Tschüss.